Liebe Brüder und Schwestern, ich habe gedacht, dass ich zunächst mal etwas so als Übersicht sage, also so eine ganz grobe Orientierung gebe, was wir eigentlich brauchen. Als zweites, wenn wir das Vormittag noch schaffen, wäre natürlich gut, würde ich speziell was zu den Ältesten sagen. Dazu brauchte ich dann auch schon Vormittag eventuell den Beamer. Fürs Zweite, da könnte man vielleicht dann doch eine kleine Pause machen. Und heute Nachmittag habe ich gedacht, wie ist das, wie hängt das eigentlich zusammen, Gemeinde und Älteste? Also da gibt es so eine gegenseitige Verantwortung, die auch klar sein muss, was die Schrift dazu sagt. Und wenn wir noch Zeit haben, da können wir auch nochmal über Diener sprechen, also Diakone, was ja im Neuen Testament auch eine wichtige Funktion hat. Ich denke, wir sind uns alle einig darüber, dass wir selbstverständlich nach dem Wort Gottes handeln wollen. Persönlich, auch unsere Gemeinde, Gemeindeordnung, Gemeindeleben nach der Bibel gestalten wollen. Nun ist das nicht ganz so einfach. Oder wir müssen auch bei der Auslegung der Heiligen Schrift einige Dinge beachten. Und ich will mal zunächst eine ganz grobe Unterteilung machen. Also, und zwar, es gibt Dinge in der Schrift, die stehen definitiv so da. Und damit habe ich mich auseinanderzusetzen. Es gibt anderes, was unser Gemeindeleben stark prägt. Das sind nicht direkte Bibelworte, sondern das sind sozusagen Beobachtungen. Beobachtungen an der Bibel, in der Anordnung gewisser Stellen, sozusagen. Also Dinge, die wir, wo wir unsere menschlichen Gedanken einbringen, ja, und verbinden mit verschiedenen biblischen Worten, mit verschiedenen biblischen Begriffen. Und wir bauen da sozusagen ein Gedankengebäude zusammen. Wir nennen das Lehre. In der Wissenschaft heißt das Theorie. Und wir sind stark geprägt von solchen Lehren. Aber wir müssen das einfach wissen. Ja, eine Lehre, die wir auch in den Gemeinden vertreten, die setzt sich nicht nur aus einem Bibelwort zusammen, sondern aus vielen. Wir kombinieren, ja, wir schlussfolgern. Und da können sich immer Fehler einschleichen. Das ist in jeder Gemeindegruppe so, bei uns auch. Deswegen ist das das Schöne, was eigentlich wir sozusagen von unseren geistlichen Vätern übernommen haben, immer wieder die Schrift selber studieren. Also nicht die Schrift und die Bekenntnisse, wie es also auch in manchen Kirchen ist, was durchaus auch was für sich hat, aber immer wieder die Schrift selbst und immer wieder daran unser Denken und alles korrigieren. Das ist mein Anliegen, dass wir das verstehen und versuchen, und ich möchte auch immer wieder von der Schrift her argumentieren. Aber zunächst, also mein Thema heißt jetzt, die Notwendigkeit biblischer Gemeindeleitung. Die Notwendigkeit biblischer, also wirklich biblischer Gemeindeleitung. In praktisch allen Kirchen, Freikirchen, Brüdergemeinden gibt es keine im biblischen Sinn funktionierende Leitung. Es gibt zwar Bischöfe, Gemeinderäte, Kleriker, Vorsteher, Superintendenten, Bundesleitungen, Priester, Pfarrer, Pater, Pastoren, Popen, Prediger und Presbyter. Es gibt Brüderstunden, Kirchgemeinderäte, Presbyterien, Ältestenräte, Synoden, Konzilien, aber keine biblische Gemeindeleitung. Man sieht sie ganz selten. Kein Gremium und kein Funktionär entspricht dem, was die Bibel sagt. Es gibt immer Ausnahmen, natürlich. Das hängt aber dann nicht von der Funktionsbeschreibung ab, die wir Menschen demjenigen gegeben haben, sondern von geistlichen Persönlichkeiten. Und Gott hat immer gewirkt, in allen Kirchen, bei den komischsten Benennungen. Es gab immer Leute, die wirklich Gott gedient haben, ja, und die sozusagen die Struktur dann also ja durch ihr geistliches Leben, also die Schäden der Struktur oder das Schlechte der Struktur sozusagen überwunden haben. So war das in Brüdergemeinden auch immer, manchmal. Im Idealfall entspricht das, was wir kennen aus unserer Vergangenheit in Brüdergemeinden, die Brüderstunde. Im Idealfall besteht sie aus den biblischen Begriffen, den Ältesten plus Diakonen. Das ist aber wirklich bloß der Idealfall. Meistens sind da Leute drin, die nicht hineingehören. Es reden Leute mit, die überhaupt nicht die Qualifikation haben. Ich meine die biblische Qualifikation. Und die meisten Gemeinden scheitern daran, die, die nicht hineingehören, hinauszutun. Ich rede jetzt von der Tradition her, ja. Also ich habe ja nun schon einige Jährchen erlebt in vielen Brüdergemeinden und kenne manche sehr gründlich. Oft sind das nur entweder Nichtssager oder Streithammel. Und wenn ich mir überlege, was für Themen in manchen Brüdergemeinden in Brüderstunden behandelt werden, dann muss ich mich über den Zustand mancher Gemeinden gar nicht wundern. Oder ich muss staunen darüber, dass es sie überhaupt noch gibt. Viele Gemeinden sind wie eine Herde Schafe, die keinen Hirten haben. Nicht, dass es keine gäbe, aber jeder der Hirten sitzt mit einer Flasche Bier in der Hand vor dem Fernseher, anstatt sich um die Herde zu sorgen. Und in ihren Sitzungen, da streiten sie sich über die Lampen im Jugendzimmer, anstatt sich um die zu kümmern, die dabei sind, im Glauben Schiffbruch zu erleiden. Auf der anderen Seite benutzen manche das Ältestenprinzip, und das habe ich auch erlebt, in manchen Gemeinden, die versuchten sozusagen das Ältestenprinzip durchzudrücken, ja, sie benutzten das, um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen und eine völlig unbiblische Machtposition zu erringen. Und es sind schon Gemeinden daran zugrunde gegangen, haben sich gespalten. Wir brauchen also dringend eine Reformation der Gemeindeleitung, eine Rückbesinnung auf geistliche Strukturen und biblische Maßstäbe. Warum geht das so schwer? Nun, das hängt natürlich damit zusammen, dass man gewisse Dinge schon jahrzehntelang macht und man sich daran gewöhnt hat. Ich habe ja nun auch schon ein schönes Alter erreicht. Also von daher, ich weiß, wie das ist. Also man mag nicht immer alles neu machen. Und das ist durchaus kritisch, wenn man es macht. Das heißt, da kann auch was schiefgehen. Man hat sich daran gewöhnt und denkt, das ist doch biblisch. Nur, wenn man mal in die Bibel hineinguckt, kann man das nicht beweisen. Und das ist genau der Punkt. Ich will es auch gleich vorweg sagen. Niemals kann irgendeine Strukturänderung eine Gemeinde geistlich machen. Das ist völlig unmöglich. Also wenn wir irgendwas äußerlich ändern, ändert das innerlich bei den Geschwistern überhaupt nichts. Was ich meine und was ich mit euch besprechen möchte, ist, dass wir eher in die Richtung denken, es müssen die richtigen Leute da sein, die Gott in dieser Gemeinde gebrauchen will, die sich an den Kriterien der Bibel orientieren und wirklich versuchen, das zu tun, was nötig ist, nämlich den Hirtendienst. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wie sieht eine biblische Gemeindeleitung aus? Also ich will jetzt sozusagen einen ersten groben Überblick geben. Und wir beginnen bei Philipper 1, Vers 1. Nur ein Vers, und das ist sozusagen in der Anrede noch des Apostels Paulus an die Philipper. Und da finden wir schon eine erste Antwort. Da schreibt also Paulus und Timotheus, sie bezeichnen sich als Sklaven von Jesus Christus, an alle Gläubigen in Philippi, an alle, die durch Jesus Christus geheiligt sind, samt ihren Ältesten und Diakonen. Das heißt, einfach durch die Anrede wird deutlich in diesem Brief, es gibt in der Gemeinde drei Gruppen von Menschen. Jetzt mal ganz grob gesagt, ich gehe jetzt natürlich nur von den Wiedergeborenen aus. Das sind erstens die Heiligen, ja, also die, die durch Christus geheiligt sind. Ja, wie man Heilige definiert, ich denke, da brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Ganz einfach ist es, also Heilige sind alle die, die den Heiligen Geist empfangen haben. Und manchmal muss man darüber reden, Gott will Heilige, Heilige. Ja, Gott will, dass wir auch so leben, wie es unserer Berufung entspricht. Okay, Heilige sind also erstmal alle. So. Und dann gibt es also noch die Ältesten und die Diener oder Diakone. Drei Gruppen von Personen. Zwei Gruppen in der Gemeinde haben besondere Aufgaben. Wir schauen noch in ein anderes Bibelwort hinein, einfach mal um zu sehen, wie das Neue Testament die verschiedenen Begriffe verwendet. Und manchmal sind das also Synonyme, das heißt, es ist austauschbar. Aus dem Titusbrief möchte ich lesen. Titus 1, Vers 5 bis 9, und wenn ich Olaf richtig verstanden habe, habt ihr ja schon mal darüber gesprochen, ja? Ich will jetzt auch nicht allzu viel lesen, die ersten Verse davon. Also Titus 1, ab Vers 5, da schreibt Paulus, ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, damit du das noch nicht Erledigte in Ordnung bringst und so, wie ich es dir aufgetragen habe, in den einzelnen Städten Älteste einsetzt. Also Titus sollte Älteste einsetzen. Das haben nicht nur die Apostel gemacht, sondern auch Mitarbeiter der Apostel. Bloß als Beobachtung. Dann weiter. Und jetzt muss man mal gut aufpassen auf die Formulierung. Einem Ältesten darf niemand etwas nachsagen können. Er muss seiner Frau treu sein und vertrauenswürdige Kinder haben, die nicht als zügellos oder ungehorsam bekannt sind. Wenn einer der Gemeinde vorsteht, darf er keinerlei Anlass zum Tadel geben. Ich habe das hier ein bisschen umschrieben, aber hier steht einmal der Begriff Ältester und dann steht der Begriff Aufseher. Elberfelder hat, glaube ich, Aufseher, ja, ist das richtig? Und ihr merkt, er spricht zuerst von Ältesten und im nächsten Fortgang, ja, er nennt schon einige Einzelheiten der Apostel Paulus und da kommen noch weitere und dann verwendet er auf einmal einen anderen Begriff, Aufseher. Das heißt, beide Begriffe sind gleichwertig, das ist nicht was anderes. Man kann sie Älteste nennen, man kann sie Aufseher nennen und die ganze Gruppe kann man auch nennen, wie man will. Von mir aus Leitungskreis, von mir aus Brüderstunde, das spielt jetzt noch gar keine Rolle, wie man es nennt. Ja, ihr merkt, dass, also, da ist eine gewisse Freiheit da, wir werden noch mehr Synonyme finden. Und was dann alles geschrieben steht, das lasse ich jetzt mal weg, weil wir noch drauf kommen. Leider sind die beiden biblischen Begriffe hier schon zu unbiblischen Ämtern verkommen. So ist das leider passiert. Das griechische Wort für einen Ältesten heißt Presbyteros. der Presbyter, der Älteste. Daraus wurde später in unserer Sprache der Priester. Ja, und also eine Brüdergemeinde stände wahrscheinlich Kopf, wenn ich sagen würde, ihr habt da einige Priester. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ja? Weil unsere Vorstellung vom Priester ist was völlig anderes. Da denken wir an einen katholischen Priester. Und das griechische Wort für Aufseher heißt Episkopos. Und daraus wurde später der Bischof. Also das kann ja wohl nicht wahr sein, ja? Beim Bischof, da haben wir also Leute im Blick, die also über viele Gemeinden sozusagen das Sagen haben, die ein teures Auto fahren mit Fahrer und so, ja? Das kann doch wohl nicht gemeint sein. Ist es auch gar nicht. Ist es nie gemeint. Also Presbyteros und Episkopos meinen eben nicht Priester und Bischöfe. Da hat sich einfach etwas verwandelt im Lauf der Kirchengeschichte zu etwas Falschem. Bleiben wir lieber bei den einfachen deutschen Begriffen Älteste, Aufseher, damit wir jetzt uns keine falschen Vorstellungen machen. Im Neuen Testament gibt es noch zwei andere Begriffe, die ungefähr den eben genannten gleich sind. Das merkt man dann von den Aufgaben her, nämlich Hirten und Führer. Lesen wir zunächst bei Petrus, das ist auch so eine Kardinalstelle, über die Ältesten, 1. Petrus 5, ab Vers 1. Da schreibt Petrus, als Mitältester wende ich mich jetzt an eure Gemeindeältesten, weil ich sowohl Zeuge des Leidens von Christus bin, als auch Teilhaber an seiner Herrlichkeit, die bald erscheinen wird. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Tut es nicht, weil ihr euch dazu gezwungen fühlt, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Hütet sie aber nicht, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr dem Herrn dienen wollt. Führt euch auch nicht als Herrscher in euren Gemeinden auf, sondern seid Vorbilder für eure Geschwister. Dann werdet ihr auch den unvergänglichen Siegeskranz der Herrlichkeit erhalten, wenn der höchste Hirt erscheinen wird. Wir merken, hier kommt noch ein neuer Begriff dazu, Älteste. Wahrscheinlich, also Ältester ist klar, aber vom Dienst her sorgt für die Herde Gottes. Ja, da merken wir eindeutig, es geht um Hirtendienst. Also Hirten. Leider ist der Begriff Hirt auch in Misskredit geraten. Also Hirt heißt auf Lateinisch Pastor. Und was heute ein Pastor ist, weiß man ja. Wenn der Olaf gesagt hätte, also ich bin der Pastor der Gemeinde, dann hätten die eine bestimmte Vorstellung gehabt, dass der bezahlt wird für seine Sache, dass er jeden Sonntag predigen muss und so, obwohl das ja gar nicht der Fall ist. Also, ein Pastor hat heute meist wenig mit biblischen Ältesten Dienst zu tun. Ich kenne manche wirklich gläubige, wiedergeborene Pastoren. Und manchmal bedauere ich die sehr, was die für einen Job haben. Mit wie viel Kram die sich beschäftigen müssen. Verwaltungsaufgaben und sonst etwas. Dass sie kaum noch zu dem Eigentlichen kommen, was sie eigentlich zu tun haben. Hirtendienst. Es gab im Lauf der Kirchengeschichte immer auch vorbildliche Pastoren, die das also wahrlich getan haben, den Einzelnen nachgegangen sind, Gottes Wort gepredigt haben in Klarheit. Und von denen können wir auch lernen, haben wir auch immer gemacht. Auch unsere Väter haben das gesehen in der Kirchengeschichte. Und es gibt es heute noch. Aber ein Pastor, sozusagen, der sozusagen für alles verantwortlich ist. Außer für die Musik, wenn er noch einen Kanto hat. Es ist heute, ja, sehr wenig von dem geblieben, was ursprünglich in der Bibel gemeint ist. Ich möchte also das Modell der biblischen Gemeindeleitung euch mal von drei Seiten vorführen. Und jetzt erstmal nur ganz grob im Überblick. Über Einzelheiten können wir immer noch sprechen. Einmal von der Seite der Qualifikation. Was müssen diese Leute für Qualifikation haben? In der Auswahl und in der Arbeitsweise. Auf einige Dinge werde ich dann noch ausführlicher eingehen. Fangen wir an bei der Qualifikation von Leitern. Ich nenne es mal einfach Leiter. Ich habe es noch nicht gelesen, aber da kommen wir noch mal drauf. Im Hebräerbrief wird dieser Begriff Leiter gebraucht. In DDR-Zeiten hatten wir manchmal sowas wie Gemeindeleiter. Ich weiß, in den alten Bundesländern, die haben den Begriff also gemieden wie die Pest. Ja, da hieß das dann, das war der Briefempfänger. Ja, also der, es muss ja jemand geben, der seine Adresse dafür hergibt, dass die Briefe kommen, die an die Gemeinde gerichtet sind oder irgendwas, ja. Also, und bei uns hieß das halt Gemeindeleiter. Aber das war oft nicht der eigentliche Leiter, ja, und so weiter und so weiter. Ja, ihr versteht, jeder Begriff ist irgendwie, hat sich verändert, ja, ist wie so ein Krebsgeschwür da dran gewachsen, dass es nicht mehr dem Ursprünglichen entspricht. So, ich nenne es aber mal so im allgemeinen Sinn, die Leiter einer biblischen Gemeinde benötigen eine vierfache Qualifikation. Und all diese Qualifikationen findet ihr in den drei Hauptstellen, die also auch vom Ältestendienst sprechen. Das ist 1. Timotheus 3, da werden wir noch mal reinschauen heute, dann Titus 1 und 1. Petrus 5. Titus haben wir schon ein Stückchen gelesen, 1. Petrus 5 auch ein kleines bisschen plus mal. Und deswegen sage ich es hier nur erstmal im Überblick, aber es sollte schon daran etwas deutlich werden. Qualifikation. Erstens, und das Wichtigste, ist die geistliche Qualifikation. Älteste müssen selbstverständlich Heilige sein. Das ist per Definition so, das heißt, sie müssen erstmal gläubig sein, ja, durch den Glauben an Jesus Christus geheiligt. Und sie sollen, so steht es auch ausdrücklich da, das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Ja, also Führer in der Gemeinde, die können doch nicht was anderes predigen, als sie selber lehren. Die können nicht Wasser predigen und Wein trinken, wie das Sprichwort das sagt. Ja, das müssen Menschen sein, die also aufrichtig vor der Gemeinde stehen oder auch zu Einzelnen hingehen im Sinne von Hirten und Einzelne ermahnen. Und die müssen auch selber wissen, wie sie sind. Die müssen ein reines Gewissen haben. Das heißt, die müssen so leben, wie Gott das von ihnen erwartet. Dass wir alle Fehler machen können, dass wir sogar noch sündigen können, ist völlig klar. Aber wir wissen ja, dass es einen gibt, der Sünde vergibt. Und dass wir nicht mehr in Sünde leben wollen. Das ist ein sehr großer Unterschied. Ich kann stolpern und fallen, das kann jedem passieren. Aber wer in der Sünde lebt, das ist völlig unmöglich. So einer hat nicht einmal Bestand in einer Gemeinde, auch als normales Gemeindeglied. Das geht nicht. Das ist eine Frage dessen, was wir Gemeindezucht nennen, ist aber ein völlig anderes Thema. Also die geistliche Qualität ist also die erste und wichtigste. Das ist mein Verhältnis zu Gott. Und dabei muss ich ein völlig reines Gewissen haben. Bei allem, was ich tue, da ist praktisch alles zusammengefasst. Ja? Und Gott hat mir seinen Geist sowieso gegeben und der Geist erinnert mich schon an manche Dinge, die bei mir nicht in Ordnung sind. Zweitens, es gehört noch zur Qualifikation, moralisch. Es ist sehr auffällig. Die allermeisten Eigenschaften, die von einem Ältesten oder Führer oder wie man ihn noch nennt, erwartet werden, sind moralische Eigenschaften. Also, Älteste, auch Diener, müssen besonnen sein, nüchtern sein in allem. Alkoholiker eignen sich nicht für eine Gemeindeleitung, auch nicht mal für einen diakonischen Dienst. Also, okay, vielleicht kommen wir noch drauf, dass ich darüber mehr sprechen kann. Nüchtern, enthaltsam, ehrbar. Das heißt, man muss diese Leute auch achten können. Es gibt manchmal, entschuldigt, aber so Spinner-Typen. Ja, also die kann man nie so richtig ernst nehmen. Und die treten überall mal auf. Ja. Das kann niemand so sein. Also so steht das da in der Schrift. Sie müssen ehrbar sein. Also sie müssen gütig sein. Also das heißt, ein freundliches Wesen haben. Gerecht, untadlich. Untadlich heißt nicht absolut fehlerlos, sondern untadlich kann man sich am besten so merken, ich weiß nicht, das gibt es heute wahrscheinlich gar nicht mehr. Also in meiner Schulzeit, da gab es noch Tadel in der Schule. Wurde dann ins Klassenbuch eingetragen oder auch ins Tagebuch, was man den Eltern vorzeigen musste und es musste dann unterschrieben werden. Praktisch, wenn deine Kinder keinen Tadel mitbringen von der Schule, sind sie untadlich. Ja? Untadlich, wir haben da oft eine andere Vorstellung. Ja? Das heißt nicht absolut fehlerlos, aber man kann ihnen keine schweren sozusagen Verfehlungen nachweisen oder so. Die treten nicht auf, untadlich. Ja, sie müssen das Gute lieben, dürfen keine Schläger und keine Trinker sein. Das wird also mehrfach betont. Ja, beim Nüchtern. Nüchtern meint auch natürlich nüchtern in Bezug auf geistige Dinge. Ja, dass man kein Schwärmer ist oder sowas. Auch im geistlichen Bereich kann das ziemlich daneben gehen. Auch das Geld dürfen sie nicht lieben. Denn Geldliebe ist eine Wurzel aller bösen Dinge. Es kommt nicht darauf an, wie viel man hat, sondern wie man damit umgeht. Geldliebe ist gefährlich. Sie müssen treu und zuverlässig sein, nicht doppelzüngig, nicht verleumderisch. Also eine Masse an moralischen Dingen. Wir könnten schon noch mal ein bisschen genauer darüber sprechen. Ich sage es nur noch mal allgemein. Also erstens geistlich. Also die meisten Voraussetzungen sind moralischer Art. Und drittens soziologisch. Ah, mir ist kein besseres Wort eingefallen. Also die Gemeinschaft betreffend, unsere Gruppe betreffend. Älteste und Diener in der Gemeinde müssen in ihren Beziehungen zu anderen Menschen vorbildlich sein. Das heißt, ein Ältester muss erstmal Mann einer Frau sein. Das heißt, er darf nur mit einer Frau zusammenleben und mit der muss er verheiratet sein. Generell. Das betrifft alle Altersgruppen. Es gibt ja heute manchmal auch so etwas Komisches, dass Rentner auf einmal zusammenziehen, damit sie ihre Rente nicht verlieren oder einen Teil der Rente nicht verlieren. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Geschichte und ist nicht akzeptabel von der Bibel her. Aber es ist ein spezielles Thema wieder. Die Frage ist, darüber kann man unterschiedlicher Meinung sein. Dürfte das auch ein lediger Bruder sein? Ältester? Vielleicht. Übrigens, eine Schwester kann nicht Älteste einer Gemeinde sein, wohl aber Diakonin. Das wird eindeutig gesagt im Neuen Testament. Es geht hier eindeutig um Männer, die die Leitung haben. Was allerdings die praktischen Aufgaben bzw. Aufgabenbereiche betrifft, kann das sehr wohl eine Schwester sein. Es gibt wenigstens zwei Beispiele im Neuen Testament dafür. Ja, soziologisch, also das Verhältnis erstmal zu seiner Frau. Er ist verheiratet, ja, und er lebt mit einer Frau zusammen, aber mit der muss er verheiratet sein. Ein Ältester muss dem eigenen Haus gut vorstehen, seine Kinder ehrbar erziehen. Der Älteste muss das machen, das darf er nicht seiner Frau überlassen. In Unterordnung halten, denn wer nicht mal seine Kinder erziehen kann, wie will denn der einer Gemeinde vorstehen. Das wird ausdrücklich gesagt. Ein Ältester darf nicht streitsüchtig, nicht eigenmächtig oder gar herrschsüchtig sein. Das sind gefährliche Sachen, eigenmächtig. Ja, wenn es mehrere Älteste gibt, nur der eine macht das einfach, ohne die anderen zu fragen. Das ist eigenmächtig. Das kann sehr daneben gehen. Oder herrschsüchtig. Das ist eine Katastrophe für die Gemeinde. Also, es waren erstmal geistliche Voraussetzungen, moralische, soziologische, also im Umgang miteinander und schließlich fachlich. Ein Ältester muss nicht den Altersrekord in der Gemeinde halten. Es geht nicht darum, dass das wirklich von Natur aus sozusagen die ältesten Männer sind, aber es muss eine gereifte Persönlichkeit sein. Das ist wichtig. Und deswegen ist dann offensichtlich auch dieser Begriff Ältester gewählt im Neuen Testament. Es darf also keiner sein, der sich gerade erst bekehrt hat. Sondern der muss erst mal lernen, viel lernen. Der muss sich bewähren. Ja? Es muss eine gereifte Persönlichkeit sein, der im Leben der Gemeinde, im Leben mit Gottes Wort etwas schon gelernt hat. Er muss den Überblick behalten können, wie ein Hirt über die Herde. Denn er hat die Pflicht, über die Seelen der ihm anvertrauten Menschen zu wachen. Der muss mal Rechenschaft ablegen dafür. Vor Gott. Das steht im Hebräerbrief. Er muss lehrfähig sein. Bei den meisten Ältesten ist das so, dass sie auch predigen. Es ist aber nicht, lehrfähig heißt nicht automatisch, dass jemand auch predigen können muss, sondern er muss in der Lage sein, Menschen zurechtzuhelfen, Einzelnen mit der Bibel in der Hand. Ja, er muss sozusagen die Lehre, das ist ja auch Seelsorge, ja? Seelsorge ist sozusagen die Weitergabe der biblischen Lehre an eine Person. Ja, Predigen ist, ja, ich habe viele Personen vor mir, bei der Seelsorge ist es mehr auf eine Person, ja, was bedeutet das für dich? Das muss er schon können. Und ich kenne so einen Bruder, also vor Jahren habe ich den schon mal kennengelernt, irgendwo aus Süddeutschland. Also der ist wahrlich nicht in der Lage, eine vernünftige Andacht zu halten. Jedenfalls mit großer Mühe. Aber das ist ein Vater für etliche Gemeinden geworden. Also das ist so erstaunlich, wie viele Geschwister ihm so viel verdanken. Der hatte immer ein offenes Haus, hat das heute noch. Also auf seinen Rat hören wir auch manchmal gern. Das ist schon frappierend, ja. Das sind auch Älteste, natürlich. So, jetzt könnte ich noch was sagen über die Auswahl von Leitern, aber da komme ich eigentlich heute Nachmittag noch mal genauer drauf. Nur so viel, das ist jetzt mein zweiter Hauptpunkt hier. Ich will es nur andeuten. Für den Ältesten- und Diakonendienst in der Gemeinde können grundsätzlich nur solche in Frage kommen, die auch entsprechend qualifiziert sind. Sie sollen moralisch, vor allen Dingen moralisch, untadelig sein. Das heißt, so leben, dass man sie nicht tadeln muss. Leiter müssen sich vorher schon in verschiedenen Diensten bewährt haben. Die Bibel sagt, sie müssen erprobt sein. Kein Mensch wächst in einen, und das ist auch sehr wichtig, das wird manchmal in manchen Gemeinden verwechselt, kein Mensch wächst in einen Ältestendienst hinein, einfach dadurch, dass er nur älter wird. Für mich war das irgendwann mal eine bestürzende Erkenntnis, dass ich mir sagen musste, also ich werde nicht automatisch geistlicher, indem ich älter werde. Überhaupt nicht. Ich musste mir zugestehen, dass ich früher manche Dinge sehr viel ernster genommen hatte. War gut, dass die Erkenntnis rechtzeitig kam. Wir sind in jedem Alter total vom Herrn abhängig. und sollen das genau so bleiben. Wer denkt, er könne manches erledigen aus Routine, das geht immer schief. Und ein ganz wichtiges Auswahlprinzip ist die Treue. Der Apostel Paulus sagt das so, 2. Timotheus 2,2. Das ist ein generelles Auswahlprinzip, gilt also für alle Bereiche, für Jugendarbeit, Kinderarbeit, sonst was. Und die Wahrheit, die du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, gib treuen und zuverlässigen Menschen weiter, die fähig sind, wieder andere zu belehren. Treuen und zuverlässigen Menschen. Die meisten Gemeinden beklagen es, dass es heute nicht mehr viele zuverlässige Mitarbeiter gibt. Manche sind zwar schnell mal zu begeistern für irgendeine Aufgabe, auch in der Gemeinde, aber irgendwann sind sie schnell wieder verschwunden und machen das nicht mehr. Voraussetzung für jeden Dienst in der Gemeinde ist, also jetzt äußerlich gesehen, ja, also eine wirkliche Treue. Zuverlässigkeit. Und das bedeutet für mich, wer nicht zuverlässig ist, also wer zum Beispiel nicht regelmäßig da ist, wenn die Gemeinde sich versammelt, am Sonntag oder zur Bibelstunde oder was ihr auch immer macht, da Hauskreis mag auch sein, ja, so einer hat in der Brüderstunde überhaupt nichts zu suchen. Was soll der da? Der hat kein Interesse an Gottes Wort. Es gibt natürlich extreme Schwierigkeiten bei manchen durch berufliche Abwesenheit oder so. Das ist ja nicht gemeint. Sondern es sind die gemeint, die kommen könnten, aber keine Lust haben. Die kommen nicht zum Brotbrechen. Aber in der Brüderstunde sitzen sie. Das ist doch eine absolute Unmöglichkeit. Wie kann man sowas in der Gemeinde dulden? So einer kann doch nie Ältester sein. Normalerweise ist es so, dass solche Geschwister erkannt werden. Berufen zunächst vom Geist Gottes. Gottes Geist macht das schon klar. Aber natürlich müssen wir das auch erkennen. Darüber reden wir noch. Wie das Erkennen geschieht, da sage ich heute Nachmittag noch was. Als dritten Punkt und letzten erstmal zu diesem Thema noch was zur Arbeitsweise des Leitungskreises. Und jetzt denke ich mal speziell an die Ältesten. Wie gesagt, wie man das nennt, Leitungskreis, kann man auch sagen. Ja? Oder so, oder Brüderstunde von mir aus, das ist auch mir auch egal. In einer kleinen Gemeinde kann es manchmal sinnvoll sein, dass Diakone und Älteste zusammen einen Leitungskreis bilden. Einfach weil da nicht so viele sind, ja, wenn das die ganze Gemeinde nur 20 Glieder hat oder 30. Muss man unter Umständen nicht alles getrennt machen. Aber jetzt ganz einfach, jetzt mal schnell gesagt, Diakone sind also mehr für die praktischen Aufgaben in der Gemeinde zuständig. Die Ältesten mehr für die Geistlichen. Praktische Aufgaben sind zum Beispiel die Finanzen zu regeln. Praktische Aufgabe kann auch sein, den Chor zu leiten. Man kann es unterschiedlich sehen. Ich könnte mir denken, auch wer verantwortlich ist für andere Bereiche, Kinderstunde, Jugendstunde, das grenzt so ein bisschen, das geht schon über sozusagen in den Ältestendienst. Also nicht automatisch, sondern man weiß nicht so genau, wo man es einordnen soll. Aber die eine Verantwortung haben, die sollten schon mit im Leitungskreis sein, wenn es ein Leitungskreis ist. Also praktische Dinge, wenn eine Gemeinde baut oder so, da gibt es ohnehin meistens einen Bauausschuss, der das besonders dann beachtet. Warum soll ich mich doch darum kümmern, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wie man das macht? Wäre ja völliger Blödsinn. Aber ich soll mich ja mit den Leitern der Gemeinde oder bei uns auch zusammensetzen und vor allen Dingen die geistlichen Anliegen bedenken, miteinander beten. Der Schwerpunkt der Ältestensitzungen muss das Gebet sein. wenn ich zurückschaue, die Brüdergemeinden, die ich kennengelernt habe und da die Brüderstunden, da war das also schon viel, wenn man da vorher vielleicht 10 Minuten gebetet hat. In einer Gebetsgemeinschaft. Das war nie länger. Das geistliche Anliegen, der Schwerpunkt, ist eigentlich das Gebet für die Geschwister. Natürlich, man liest Gottes Wort miteinander, das gehört ja dazu. Aber vor allem beten sie. Sie müssen manchmal sprechen, das ist in der Brüderstunde schon gar nicht mehr so möglich, auch über seelsorgerliche Dinge. Im kleineren Ältestenkreis ist das manchmal nötig. Sie überlegen, wer müsste besucht werden und wer macht es? Wer geht da hin? Wer macht denn das überhaupt noch? In früheren Jahrzehnten, also als ich noch Kind war, da haben das sozusagen die sogenannten Reisebrüder erledigt. Die sind dann rumgeführt worden zu den Geschwistern. Heute funktioniert das aus vielen Gründen schon gar nicht mehr. Aber eigentlich ist das die Aufgabe der Ältesten, der Hirten, die Geschwister zu besuchen. Das heißt, nicht bloß, wer mich gerade mal einlädt, es geht ja nicht darum, eine ganze Runde Kaffee zu trinken immer und sowas. Sondern es geht darum, wo merken wir, warum kommt jemand nicht mehr? Oder wir haben das und das gehört von jemand. Warum geht da niemand hin und kümmert sich drum in aller Demut? Das müssen die Ältesten nicht alles selber machen, sondern das wird gerade, wenn das Frauen betrifft, dann so sein, dass der Älteste natürlich seine Frau nimmt oder dass man miteinander überlegt, welche Schwester könnten wir bitten, da mal hinzugehen. Wer hat auch eine gute Ader zu demjenigen? Das gibt's ja. Und es ist besser, jemand geht da hin und versucht, das zu klären. Oder wir gehen zu zweit, ein Mann und eine Frau. Aber das heißt, die Ältesten müssen nicht alles alleine machen. Wir wollen ja gerade nicht das Pastorenprinzip. Sondern Aufgaben können durchaus delegiert werden. Aber das ist diese geistliche Verantwortung. Wie geht es den Geschwistern geistlich? Wenn die zu Hause überhaupt nicht in der Bibel lesen. Wenn es bei ihren Kindern drüber und drunter geht. Warum kümmert sich da niemand drum? Das halte ich für das größte Übel in Brüdergemeinden. Nach meiner Beobachtung. Dass das kaum einer macht. Dass man sich überhaupt nicht drum kümmert, dass man nicht mehr daran denkt. Nur wenn ganz was Extremes passiert ist, dann macht man's. Aber das kann doch nicht sein. Biblisch ist das anders gedacht von dem, was also die Schrift sagt. Wenn eine Gemeinde größer ist, müssen die Ältesten immer gesondert zusammenkommen. Sie müssen Zeit haben dafür. Und es ist natürlich, da muss man drauf aufpassen, also das erlebt man manchmal auch in sogenannten Gebetsstunden, dass die Einleitungen immer länger werden und die Sammlung von Gebetsanliegen immer länger. Zum Beten hat man dann kaum noch Zeit. Und es wäre extra schon mal was zu sagen, ja, was ist das eigentlich, Gebetsgemeinschaft, biblisch gesehen? Aber wir fassen diesen ersten Teil, also ein ganz grober Überblick war das nur, wir fassen nochmal zusammen, eine Gemeinde muss von solchen Menschen geführt werden, die auch die nötige biblische Qualifikation aufweisen. Das war auch in Brüdergemeinden immer wieder mal der Fall. Klar, es waren Einzelne drunter, die wirklich so gelebt haben vor dem Herrn. Und wir haben es auch erlebt, dass es Väter gab im Glauben. Versteht ihr, es macht nicht die Struktur, die ist zweitrangig, sondern die wichtigen geistlichen Aufgaben, die müssen getan werden. Das ist das Wichtige. Niemand ist ohne Fehler und Versagen. Niemand. Wenn man die Kriterien untersucht, naja, da wird es manchen vielleicht schwummrig. Ist klar. Da würde jeder sagen, nee, bin ich nicht. Wir sind Menschen, die vor dem Herrn leben, aber die auch Vergebung kennen. Es gibt Buße und Vergebung. Es muss aber in jeder Gemeinde eine Gruppe von Ältesten geben. Und ich glaube, das kann ich dann noch später begründen, in jeder Gemeinde oder jeder in der Gemeinde sollte wissen, wer das ist. So, ja, in den letzten Jahrzehnten habe ich das öfter gehört in Gemeinden, naja, wir haben zwar keine Ältesten, aber wir haben doch Brüder, die Ältestendienste tun. Schön wäre es, wenn sie es wirklich tun würden. Und wenn aber die Ältesten gerufen werden sollen, zum Beispiel von jemand aus der Gemeinde, ja, zu wem gehen die denn da? Wenn es Schwierigkeiten gibt im Leitungskreis oder in der Gemeinde, wenn Geschwister meutern, wie das passiert ist in der Gemeinde Jerusalem, an wen wendet man sich denn da? Okay, die hatten damals natürlich noch die Apostel. Und die haben dann schon einige andere Verantwortliche eingesetzt für so einen speziellen praktischen Dienst. Wir sollten darum beten, dass es in der Gemeinde, in unserer eigenen Gemeinde, also wo ihr seid, in eurer Gemeinde, dass es noch viel mehr Geschwister gibt, die sich an biblischen Maßstäben orientieren. Und nicht bloß einfach an Tradition oder Gewohnheit. Das noch einmal, das heißt nicht, dass wir alles umstülpen müssen. Aber es muss Menschen geben, die diese geistliche Leitung haben. Und das sollte klar sein. Betet um eine geistlich lebendige Ältestenschaft, damit der Hirtendienst in der Gemeinde getan wird. Betet um aktive Diener, die praktische Dienste tun. Überlasst nicht alles jemanden, den ihr dafür bezahlt. Okay, in den meisten Brüdergemeinden ist das nicht das Thema, obwohl das auch nicht verboten ist. Also wir werden noch darauf stoßen, bei einzelnen Ältesten, die können durchaus ein gewisses Gehalt von der Gemeinde beziehen, damit sie genügend Zeit haben für den entscheidenden Dienst. Der ist manchmal schon sehr wesentlich. In großen Gemeinden ist das durchaus sinnvoll. Ja, stellt euch selbst dem Herrn zur Verfügung, dass er euch gebrauchen kann zu seiner Ehre. Darum geht es. Das war also mal ein erster Überblick. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon wesentliche Fragen gibt. Aber ich denke, auf die meisten kommen wir noch, sowieso. Es wäre aber im Prinzip möglich, wenn einer jetzt eine brennende Frage hat. Ich sage dann bloß, wenn ich nachher noch was sage dazu, dann brauche ich das jetzt nicht gleich zu beantworten. Aber das wird das schon registrieren. Sind gleich noch Fragen da? Dann bitte, Olaf.
Ich hätte schon gleich mal eine, weil mich das immer wieder bewegt, wir hatten eine ganz klare Ansage, als wir über das Thema gesprochen haben. Wir erfüllen die Voraussetzungen nicht. Das ist undiskutabel für uns, das Thema
anzunehmen. Ja.
Speziell mal dieses Vorbild unter Familie bei der Kindererziehung. Bis zu welchem Alter dann der Kinder definiert? Es gibt irgendwo einen Punkt, da sind die relativ selbstständig.
Ja, klar. Also, das ist also schon eindeutig. Also die Frage war, ja, wer erfüllt überhaupt die Voraussetzungen? Kann da überhaupt jemand das machen? Vollkommen ist niemand. Das ist völlig klar. Und das war auch niemals jemand. In keiner Gemeinde, weder in der Gemeinde Jerusalem. Und je mehr ich das Neue Testament studiere und die Gemeinden untersuche, das ist nicht nur Korinth, wo es Schwierigkeiten gab, wo sogar Sünde gab, ja, und wo manches, wir wissen sogar, das ist interessant aus der Kirchengeschichte, es gibt da so einen Brief von dem Clemens von Rom, der erste Clemensbrief, der ist an die Korinther gerichtet, so um das Jahr 90. Also da hatten nämlich die Korinther, da hatte die Jugend kurzerhand die Ältesten abgesetzt und sich selber zu Ältesten gemacht. Und die Gemeinde Rom hat damals also schon schwer darunter gelitten. Das war noch im ersten Jahrhundert. Ja? Also die haben dann wieder für Ordnung gesorgt sozusagen. Es gab immer Turbulenzen, es gibt immer Schwierigkeiten. Und guckt euch mal an, die vielen Ermahnungen in den Briefen. Ja, Paulus' Briefe sind ja oft so, zuerst ist der geistliche Teil, lehrmäßig, ja, und dann kommt der praktische Teil, der ist aber massiv. Selbstverständlich. Selbstverständlich müssen Geschwister ermahnt werden und ist niemand vollkommen. Es geht auch darum, bei der ältesten Einsetzung, es geht um Einsetzungskriterien, nicht um Einsetzungskriterien und nicht um Absetzungskriterien. Ja? Denn Paulus schreibt das dem Timotheus, er schreibt das dem Titus, guck dir solche Leute an. Natürlich betet man drum und muss dann Leute bestimmen oder wählen oder erkennen, das bessere Wort, das biblische auch. Ja, aber welche denn? Es gibt niemand Vollkommenes. Es gibt sowieso nicht. Aber Menschen, die bestrebt sind, so zu leben, dann schon. Die eine gewisse Reife erlangt haben, die haben sich ja schon bewährt. Die hat man ja schon erlebt in der Gemeinde. Das ist die eine Seite, ja. Also das ist eine faule Ausrede, wobei das Wort faul oft im Vordergrund steht. Weil das eine schwere Verantwortung ist. Das Zweite, eine Frage noch, also zu Kindern, wann hört das auf, die Verantwortung für Kinder? In der Bibel, also in Bezug auf das Judentum, war das so, dass ein Kind, ein Junge zum Beispiel mit 12, 13 Jahren, er wurde also gesetzesmündig. Das heißt, von dem Alter an war er verantwortlich, das ganze Gesetz zu halten. Wenn nicht, hat das die Konsequenz aller möglichen Strafen gehabt. Das ist sozusagen eine erste Sache. Bei uns, glaube ich, ist das ja auch so in Deutschland, also dass Religionsmündigkeit, ne, dass Kinder ab diesem Alter spätestens, ich weiß nicht genau in welchen, 12, 13, 14, so in der Drehe, dass Kinder selber entscheiden können, auch gegen die Eltern, zu welcher Religion sie gehören wollen. Immerhin. Ja. Ganz allgemein könnte man sagen, solange die Kinder im Haus sind, ist man verantwortlich. Oder bis sie mündig werden sozusagen, also gesetzesmündig dann überhaupt, das ist bei uns 18. Wenn Kinder selbstständig werden, ja, also die Eltern sind nicht lebenslang für die Kinder verantwortlich, das geht überhaupt nicht. Ja. Aber wenn zum Beispiel jemand zum Ältestendienst gerufen werden sollte und alle wissen, jetzt geht es um größere Kinder, die sind also total verwahrlost. Ja, die hängen in Kneipen rum, die sind ständig besoffen, die krakeelen durch die Stadt. Ist doch völlig unmöglich, dass so einer Ältester sein kann von solchen Leuten. Ja? Kinder erziehen in einer gewissen Ordnung, irgendwann geht die Verantwortung über. Genau wird das nirgendwo gesagt in der Schrift. Aber lebenslang sind wir nicht für unsere Kinder verantwortlich, spätestens, wenn sie aus dem Haus gehen und eine eigene Familie gründen. Vielleicht sogar schon vorher haben die Kinder ihre eigene Verantwortung. Heutzutage, naja, das Mama-Hotel, da leben manche ziemlich lange drin. Das ist eine andere Geschichte, aber die sind ja auch schon letztlich selbstständig und auch verantwortlich. Dann können Eltern nicht mehr verantwortlich sein. Also, da gibt es keine feste Sache, die man von der Bibel her sagen könnte.